Die Wirklichkeit des Eisschranks. George Orwells 1984 und die Folgen. Von Jochen Meißner.
Heute ist der 4. April 1984. Glaube ich jedenfalls. Der Vergangenheit oder der Zukunft. Einer Zeit, in der die Gedanken frei sind. Aus dem Zeitalter der Einsamkeit. Aus dem Zeitalter des großen Bruders. Aus dem Zeitalter der Gedankenpolizei. Sendet euch ein toter Mensch. Grüße.
Die Uhren schlugen 13. Es war ein kalter Tag im April.
...1920, 1932, 1948. Drei Jahreszahlen, die das Erscheinen dystopischer Zukunftsromane markieren. 1920 verfasste der russische Schriftsteller Jewgeni Samjatin seinen Zukunftsroman »Wir«, den ersten Roman, der offiziell in der Sowjetunion verboten wurde und dort erst 1988, kurz vor ihrem Ende, veröffentlicht werden konnte. 1932 erschien »Schöne neue Welt« von Aldous Huxley, die negative Utopie einer biotechnologisch befriedeten Gesellschaft. Doch nur ein Roman definierte schon in seinem Titel den Zeithorizont seiner Verwirklichung. 1984, geschrieben von George Orwell im Jahr 1948. Seitdem hat der Roman seine Spuren in der Popkultur hinterlassen. Er ist mehrfach verfilmt worden und inspirierte den vielbeachteten Werbespot eines Computerherstellers, der von Blade Runner-Regisseur Ridley Scott gedreht wurde. Und das Label Big Brother is Watching You gilt als Emblem billigster Trash-TV-Formate.
Winston Smith wanderte durch die Straßen, die endlosen Straßen eines Proletenbezirks. Um ihn her drängten sich die zerlumpten Massen.
Grausig, diese Proleten. Und doch, sie sind rechtlos, aber sie sind frei. Niemand kümmert sich darum, was Sie denken. Sie werden vom Ministerium der Wahrheit mit billiger Musik und pornografischen Romanen versorgt und mit Dünnbier. Auf dem Niveau des Tiers und des Proleten gibt es Freiheit. Parteimitglieder haben diszipliniert zu sein. Für sie gibt es kein Privatleben, keine Liebe. Fortpflanzung als Pflicht. Fortpflanzung als Pflicht.
2021, 37 Jahre nach dem prognostizierten Schreckensszenario und 70 Jahre nach dem Tod seines Autors am 21. Januar 1950, sind die Urheberrechte des Romans 1984 abgelaufen und eine Fülle von Neuübersetzungen erschienen. Für das Hörspiel hat sich Regisseur und Bearbeiter Klaus Buhlert im Auftrag des Bayerischen Rundfunks und von Deutschlandfunk Kultur des Romans angenommen. Übrigens in Übersetzung von Michael Walter aus dem Jahr 1984. Es ist nicht die erste Hörspielfassung des Romans, denn die stammt schon vom 12. Dezember 1949 und ist ein knappes halbes Jahr nach Erscheinen des Buches vom Rundfunk im amerikanischen Sektor, dem RIAS in Berlin, ausgestrahlt worden. Titel: Die totalitäre Welt, 1984, eine Warnung. Das Deutsche Rundfunkarchiv vermerkt aber lapidar: in keiner ARD-Rundfunkanstalt verfügbar. Eine andere zeitgenössische Fassung ist aber noch erhalten. Eine Koproduktion des Südwestfunks mit der BBC, für die das Deutsche Rundfunkarchiv allerdings kein Produktionsjahr oder Sendedatum nachweisen kann.
Der Londoner Rundfunk bringt im Jahre 1984 eine neue politische Satire von George Orwell.
Der Begriff der Satire wäre hier zu hinterfragen. Übersetzt und bearbeitet wurde die Hörspielfassung von Martin Esslin. Esslin, Verfasser eines Standardwerks über das absurde Theater, wurde 1918 in Österreich-Ungarn geboren, floh nach dem Anschluss Österreichs an das Dritte Reich erst nach Brüssel, dann nach London, wo er von 1961 bis 1977 Leiter der Dramaabteilung der BBC war. Nur 46 Minuten dauert die Fassung in der Regie von Julius Gellner und sie beschreibt präzise die Essenz des Romans. Durch die Patina der Monofassung mit ihren bombastischen musikalischen Trennern hört man in jeder Minute die Dringlichkeit, mit der Walter Härtner in der Rolle des Winston Smith das Prinzip der kognitiven Dissonanz erklärt, mit der die Partei ganz im konstruktivistischen Sinne Propaganda macht.
Realitätskontrolle nennt das die Partei. Die Wirklichkeit existiert nur im Gehirn des Menschen. Wer das Gehirn des Menschen kontrolliert, kontrolliert die Wirklichkeit. Wer die Vergangenheit kontrolliert, sagt die Partei, kontrolliert die Zukunft. Wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit. Dieses Prinzip nennt die Partei Doppeldenk. Jedes Parteimitglied muss imstande sein zu sagen, dass wir immer mit Eurasien im Kriegszustand gewesen sind. Zu wissen, dass dies nicht wahr ist und doch leidenschaftlich davon überzeugt zu sein, dass es so ist. Doppeldenk nennt man das.
Parallelen zu gegenwärtigen Strategien der Desinformation drängen sich auf. Steve Bannon, ehemaliger Berater des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, hat 2018 die Strategie in das prägnante Bild gefasst, dass die mediale Zone mit Scheiße zu fluten sei. Zitat: The Democrats don't matter. The real opposition is the media. And the way to deal with them is to flood the zone with shit. Doch auch in den gleichgeschalteten Medien der Welt von 1984 wird das ungeheure Kanalsystem, als das Brecht die Medien bezeichnet hat, mit demselben Content befüllt. Desinformation, Fake News, Hassmeldungen. Was Trumps Wahlkampfchefin Kellyanne Conway Alternative Facts nannte, als sie eine besonders dreiste und leicht zu widerlegende Lüge decken wollte, ist zu einer Chiffre für die Abkehr von der Wirklichkeit geworden. Die Massen, die der Inauguration des neuen Präsidenten 2017 beiwohnten, waren bei weitem nicht so groß wie bei seinem Vorgänger. Im August 2020 bedienten sich die Organisatoren einer Demonstration von Corona-Leugnern in Berlin derselben Methode und meldeten 1,3 Millionen Teilnehmer, obwohl die Polizei nur von 17.000 bis 20.000 Demonstranten ausging. Medientechnisch hat sich der Hörspielmacher und bildende Künstler Iran Scherf schon 2001 in seinem Hörspiel Die Stimme des Hörers mit diesem Phänomen auseinandergesetzt. Die Algorithmen eines automatisierten Talkradios verfügen über ein Register, das zufallsautomatisch die Namen von Personen, Orten, Kriegen oder Zeitungen ersetzt und ihnen Alternativen hinzufügt.
Die Stimme des Hörers ist für die Wiedergabe von identifizierenden Angaben nur begrenzt eingerichtet. Ihr Beitrag wird nicht aufgezeichnet. Zwei Programme assistieren dem automatischen Moderator und können von ihrem Beitrag aktiviert werden. Das Register und der Index. Das Register beinhaltet Daten wie Namen von Personen, Orten, Kriegen, Zeitungen sowie Szenariofunktionen. Gelegentlich ersetzt das Register die Wiedergabe der Namen durch die Angabe so und so, fügt zu den von Ihnen erwähnten Daten Alternativen hinzu oder informiert Sie über weitere Nutzungsmöglichkeiten der Stimme des Hörers.
Was Winston Smith und seine Kollegen im Wahrheitsministerium noch mühsam per Hand machen mussten, nämlich die Korrektur der Vergangenheit, kann man heute einer gedächtnislosen Maschine überlassen, der es im Übrigen gleichgültig ist, ob Ozeanien sich im Krieg mit Eurasien oder mit Ostasien befindet, beziehungsweise immer befunden hat. Das erspart den Mitgliedern der äußeren Partei auch den immensen psychischen Aufwand, mit täglichen Hassminuten die kognitiven Dissonanzen permanent aufrechtzuerhalten. Ein Problem, an dem die Parteischulungen nicht früh genug ansetzen können.
Diese Jugend, die lernt ja nichts anderes als deutsch denken, deutsch handeln. Und wenn so diese Knaben, dieses Mädchen mit ihren 10 Jahren in unsere Organisationen hineinkommen, dann kommen sie 4 Jahre später vom Jungvolk in die Titeljugend. Und dort behalten wir sie wieder 4 Jahre. Und dann geben wir sie erst recht nicht zurück in die Hände unserer alten Klassen und Standeserzeuger, sondern dann nehmen wir sie sofort in die Partei oder in die Arbeitsfront, in die SA oder in die SS. Und wenn sie dort noch nicht ganze Nationalsozialisten geworden sein sollten, dann kommen sie in den Arbeitsdienst und werden dort wieder 6 und 7 Monate geschliffen. Und was dann noch an Klassen, Bewusstsein oder Standesdünkel vorhanden sein sollte, das übernimmt dann die Wehrmacht zur weiteren Behandlung auf 2 Jahre. Und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben.
Reichskanzler Adolf Hitler formulierte 1938 das Programm, das dem Naziregime wie jeder totalitären Bewegung zugrunde liegt, die ihre Herrschaft auf Dauer stellen will. Orwell hat dafür die Formel »Unwissenheit ist Stärke« geprägt.
Smith Winston, Sie sind ein Verräter! Sie sind ein Gedankenverbrecher! Sie sind ein Spion!
Ach, Totschießen!
Sie sind ein Saboteur! Ich erschieße Sie! Ich werde Sie in die Salzbergwerke verbannen! Gestehen Sie Ihr Verbrechen!
Habt ihr nicht gehört?
Los, gestehen Sie! Sie sind ein Verschwörer! Sie hassen den großen Bruder! Sie wollen den großen Bruder töten!
Dann lasst uns doch durch! Der Parteigenosse will unseren Ausguss reparieren. Er hat es eilig, er muss zur Arbeit.
Du bist auch ein Verschwörer! Du wirst vernichtet!
Peng, 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 peng! Peng, 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 peng!
Sie sind ein bisschen wild heute Morgen. Sie sind enttäuscht, weil Sie nicht zur Hinrichtung dürfen.
Regisseur Manfred Marchfelder stellte sich das 1977 in seiner zweiteiligen 1984 Inszenierung für den RIAS ungefähr so vor. Künftige Kindersoldaten, jederzeit bereit, ihre Eltern zu denunzieren und mit einer spielerischen Bereitschaft zum Totschlag.
Hab ich Ihnen eigentlich schon erzählt, alter Junge? Neulich hat der Bengel gesehen, wie eine Marktfrau Kochwürste in ein Plakat vom großen Bruder gewickelt hat. Und wissen Sie, was er gemacht hat? Er hat sich von hinten angeschlichen, ein Streichholz angezündet und Sie glauben's nicht, plötzlich hat die Frau gebrannt. Wie eine Fackel hat die gebrannt. Kleine Lauser, was?
Doch zur Exekution der Macht gehört jenseits der Gedankenkontrolle auch die Herrschaft über den Körper. Und dazu gehört ein inzwischen ausgestorbenes Radioformat.
Winston Smith hat eine unruhige Nacht hinter sich. Am nächsten Morgen, 7.45 Uhr. Aus dem Fernsehspiegel ertönte das Pfeifsignal, das die Kategorie der Angestellten zu wecken hatte. Auf der Spiegelfläche erschien das Bild einer muskulösen Frau.
Achtung! Altersgruppe 30 bis 40 zu den Morgenübungen antreten. Arme streck! 1, 2!
Winston trat vor den Fernsehspiegel und tat mit.
1, 2.
Smith! Nummer 6079! Smith! Ja, Sie meine ich! Auch Sie können Ihre Zehen mit den Fingerspitzen berühren, wenn Sie es versuchen. Also los! Beug! 1, 2!
Klang im Hörspiel Ende der 40er Jahre die Frühgymnastik noch nach militärischem Drill oder Wehrertüchtigung, kam sie 1977 etwas gemäßigter daher.
1, 2, 1, 2, 1, 2 und zurück in die Grundstellung. Wir machen das Ganze nochmal, aber mit ein bisschen mehr Schwung. Locker bleiben, Parteigenossen. Fröhlich wollen wir den Tag beginnen.
Nichts könnte freudloser sein als die Konditionierung der Körper, weshalb in Orwells Roman die erotische Liebesbeziehung von Julia und Winston als oppositioneller Akt verstanden werden muss. 1983 hat sich der Hörspielautor und Regisseur Richard Hay in einer Produktion des Bayerischen Rundfunks des Stoffes angenommen und daraus eine Fantasie über ein Thema von Orwell für 5 Stimmen, Violoncello und Amsel gemacht. In seinem Hörspiel Winston und Julia 1984 zu Besuch geht es um Robert und Friederike, die via Bildschirm Besuch von Winston und Julia bekommen.
Julia, Winston. Wir wollen euch besuchen.
Was ist denn da los?
Weiß nicht.
Winston, Julia, wir wollen euch besuchen.
Ich denke, jetzt sind Nachrichten.
Sind auch Nachrichten. Wir haben uns nur dazwischen geschaltet.
Um mit euch zu reden.
Sieh dir das an. Da sitzen zwei Figuren auf einer Wiese und da hinten...
Was ist denn da hinten?
Wald.
Wir sitzen auf einer Waldwiese.
Scheiße, ich brauche allmählich eine Brille für die Glotze. Mit 26 eine Brille.
Ich bin auch ein bisschen kurzsichtig. Und auch erst 26.
Ihr seid überhaupt wie wir.
Irgendwo hier im Haus macht einer was mit Video und da ist eine Schaltung schiefgelaufen.
Nein.
Oder die Antenne spinnt. Vielleicht zieht den Striptease ab für einen Typ und weiß nicht, dass wir zusehen.
Dann würden wir doch nicht mit euch sprechen können, Julia.
Wer seid ihr und warum redet ihr uns mit Julia und Winston an?
Wir wissen eure Namen nicht, da haben wir euch mit unseren Namen angeredet. Ich heiße Winston und die ist meine Freundin Julia.
Aus dem Jahr 1949 kommend wollen Winston und Julia, Robert und Friederike, vor kommenden Totalitarismen warnen. Aber das stößt bei denen auf eher mäßiges Interesse. In einer bundesrepublikanischen Gesellschaft, in der wirksame Proteste gegen die Volkszählung beim Bundesverfassungsgericht gerade zu einem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung geführt hatten. Das Internet und der Überwachungskapitalismus waren da noch fern.
Ihr seid aus einem verstaubten Buch weiter nichts.
Das Buch beschreibt die kommende Wirklichkeit. Wir sind die kommende Wirklichkeit.
Die ihr nicht sehen wollt.
Mag sein. Ihr lebt in einer anderen Zeit. Nicht jetzt. In einer anderen Zeit, in einem anderen... Ja, du lebst nicht in der Wirklichkeit deines Vaters und ich lebe nicht in deiner und die leben nicht in unserer. Mal sehen, was in der Wirklichkeit meines Eisschranks lebt. Komm mit in die Küche, Winston, wir kochen.
In Richard Heiss Stück opponiert das bürgerliche Pärchen in einer liberalen Demokratie gegen die apokalyptischen Ängste der Romanfiguren. Das nimmt auf angenehme Weise den Druck aus dem Kessel. Robert und Friederike interessieren sich vielmehr für ihre Beziehungsprobleme und dass das Sexuelle noch irgendeine revolutionäre Sprengkraft haben könnte, glaubt sowieso keiner mehr.
Beim Liebesspiel verbraucht man Energie und hinterher fühlt man sich glücklich und pfeift auf alles andere. Das kann der Staat nicht ertragen.
Oh doch, kann er gut.
Er will, dass man ständig zum Platzen mit staatserhaltender Energie gefüllt ist.
Der Staat hat längst begriffen, wenn er den Bürger sexuell in Frieden lässt, dann lässt der Bürger den Staat machen, was er will.
Dieses ganze Auf- und Abmarschieren, Hurra brüllen und Fahnen schwenken ist nichts weiter als sauer gewordene Sinnlichkeit.
Mag sein, wäre aber im Moment weniger unser Problem.
Wenn man innerlich glücklich ist, kann man weder glücklich über den großen Bruder noch den Dreijahresplan, die 2 Minuten Hasssendung und den ganzen übrigen Schwindel in Begeisterung geraten.
Auch der große Bruder ist nicht unser Problem.
Noch nicht. Nur deine blinde Begierde,
deine Zärtlichkeit.
Außer sich sein, zerrütten den Staat.
Fraglich. Ihr seid ja auch gescheitert, wenn ich mich richtig erinnere. Euer Staat hat euch geschnappt, gefoltert, eure Liebe zerstört.
Weil wir allein waren mit unserer Revolution.
Ich denke nicht an Revolution beim Vögeln.
Und blinde Begierde kriege ich auch nie hin.
Ihr wart mal eine mögliche Zukunft für uns, aber ihr seid es nicht mehr. Ist das Fazit von Richard Heiss streckenweise arg privatistische Auseinandersetzung mit dem Stoff. Etwas welthaltiger hat sich Ronald Steckel 30 Jahre später im Jahr 2013 mit Orwells Protagonisten auseinandergesetzt. In seinem Hörspiel »Der Brief an Winston Smith« wendet er sich mit akustischen Botschaften an Winston, mit dem er das Geburtsjahr 1945 teilt.
Es gibt noch ein Land auf diesem Planeten, in dem Verhältnisse herrschen, die denen ähneln, die in deiner Geschichte erzählt werden, Winston. Und das ist Nordkorea. Es ist ein kommunistisches Land, es gibt den großen Bruder in Gestalt eines großen Führers, es gibt Mangelwirtschaft, das Volk wird unten gehalten, es gibt Hungerepidemien und es gibt einen vollkommen aus dem Ruder gelaufenen Militarismus. Also dieser Albtraum ist nicht von dieser Erde verschwunden.
Ähnlich wie Richard Heil reflektiert Steckel seine Situation und gleicht sie mit der Fiktion von Orwell ab.
Winston, wenn ich versuche, dir begreiflich zu machen, wie die Welt aussieht, in der ich lebe, muss ich, glaube ich, zuallererst sagen, dass ich zu einem sehr kleinen Teil der Menschheit gehöre, der westlichen Zivilisation, die in der Gegenwart lebt wie in einem Rausch. Dieser Rausch wird ermöglicht durch die ungeheuren Mengen von Energie, die nutzbar gemacht worden sind. Kohle, Öl, Elektrizität, Atomkraft, Computer. Und das alles mittlerweile auf relativ hohem Niveau. Das ist nicht so wie in deiner Welt, heruntergedimmte Technologie. Überall herrscht Mangel, nur in den obersten Kreisen nicht. Es ist eigentlich das vollkommene Gegenteil eingetreten. Ich glaube, es wird nicht lange dauern, und man wird diese Epoche, in der wir leben, als einen der ekstatischen Gipfelmomente in der Geschichte erkennen, der er tatsächlich ist. Als wenn man den Gang der Jahrhunderte vor uns betrachtet, ist es ein Zustand eskalierender Ekstase. Und es ist nicht abzusehen, was diese Ekstase ausbrütet oder anrichtet.
Was das wissenschaftliche Zeitalter ausbrüten oder anrichten kann, hat der russische Schriftsteller Jewgeni Samjatin bereits 1920 in seinem Roman »Wir« beschrieben. Die Entwicklung zu einem immerwährenden, kollektivistischen Einheitsstaat, in dem die Menschen keine Namen, sondern nur noch Nummern haben. Glückliche Nummern. Christoph Karkowski hat den Roman 2014 für den Südwestrundfunk inszeniert und ist dafür mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet worden.
Vor einem Jahrtausend haben unsere Vorfahren diesen Planeten dem einzigen Staat untertan gemacht. Wir sind es, deren gläserner, elektrischer, feuerspeiender Integral die unendliche Gleichung des Alls integrieren wird. Unsere Aufgabe ist es, jene unbekannten Wesen, die auf anderen Planeten vielleicht noch in dem unzivilisierten Zustand der Freiheit leben, unter das segensreiche Joch der Vernunft zu beugen. Sollten Sie nicht begreifen, dass wir Ihnen ein mathematisch fehlerfreies Glück bringen, haben wir die Pflicht, Sie zu einem glücklichen Leben zu zwingen. Glückliche Nummern. Wer dafür ist, hebe die Hand.
Natürlich geht es auch im einzigen Staat Samjatins nicht ohne Folter, Gehirnwäsche und die Opferung von Menschen ab. Ein westlicher Denker jedoch rechnete mit einer wissenschaftlichen Zivilisierung der Diktatur. Aldous Huxley, Autor des Romans Brave New World aus dem Jahr 1932.
The dictators of the past imposed their will by violence and the threat of violence.
Die Diktatoren der Vergangenheit haben ihren Willen durch Gewalt und durch Gewaltandrohung durchgesetzt. Ihr Hauptmittel, an der Macht zu bleiben, war der Terror. Die wissenschaftlichen Diktatoren der Zukunft, das heißt der Typ von Diktatoren, den ich in meiner wackeren neuen Welt beschrieben habe, wird, glaube ich, den Terror vermutlich nicht anwenden. Diese Diktatoren werden von dem Terror Abstand nehmen, nicht etwa, weil sie menschlicher sind als die Diktatoren der Vergangenheit, sondern einfach deshalb, weil der Terror relativ wirkungslos ist. Ich glaube, dass wissenschaftliche Diktaturen sich verschiedener wissenschaftlicher Mittel bedienen werden, durch die man mit den Menschen manipulieren kann. Wir wissen heute wesentlich mehr über die Funktion des Nervensystems als früher. Früher wusste man intuitiv und aus Erfahrung, wie man mit Menschen wohl am besten manipuliert. Heute aber weiß man aufgrund wissenschaftlicher Untersuchungen, wie man Menschen am besten dazu bringt, ihre Versklavung zu lieben. Das war genau das, was ich in meiner wackeren neuen Welt herausstellen wollte. Ich fürchte, dass mit den wissenschaftlichen Diktaturen der Zukunft die Entwicklung mehr und mehr in diese Richtung treibt. Das heißt, es wird eine Gesellschaft entstehen, in der die Bedingungen wirklich unmenschlich sind, in der aber mit den Seelen der Massen so manipuliert wird, dass die Menschen diese Bedingungen nicht nur akzeptieren, sondern sie geradezu lieben. Bedingungen, die sie eigentlich ablehnen und hassen sollten. Aber durch Seelenmanipulation werden sie dazu gebracht, sie zu lieben.
Ein frommer Wunsch. Dass gewalttätige Abschreckung immer noch zum Arsenal politischer Manipulation gehört, weiß man seit den Bildern aus dem amerikanischen Foltergefängnis Abu Ghraib im Irak und aus den an Grausamkeit kaum zu überbietenden Videos der Terrororganisation Islamischer Staat, der seine Gräuelpropaganda gleich selber machte und sie nicht dem Feind überließ. Auch Orwells Roman 1984 kulminiert in einer Folterszene, in der sich die Gedankenpolizei in einer brutalen Aktion das Rattentrauma von Winston Smith zunutze macht. Weil die Diktatur des großen Bruders buchstäblich für nichts steht, muss sie sich in einem Akt nihilistischen Sadismus auch gegen den Körper richten.
Die Partei herrscht ewig. Wir sind die Priester ihrer Macht. Und wie zeigt ein Mensch seine Macht über einen anderen Menschen?
Indem er ihm ein Leid zufügt.
Richtig, richtig. Gehorsam ist nicht genug. Macht besteht in der Erniedrigung und Folterung. Macht besteht darin, die Gedanken der Menschen zu beherrschen. Das ist die Welt, die wir aufbauen, eine Welt der Angst. Wenn Sie ein Bild der Zukunft wollen, dann stellen Sie sich einen Kommissstiefel vor, der ein menschliches Gesicht zertrampelt. In alle Ewigkeit. Darauf kommt es an, in alle Ewigkeit.
So gewaltpornografisch die Folterszenen in Orwells Roman, wie in den zahlreichen Inszenierungen anmuten, so kühl analysiert Arthur Koestler in seinem Roman Sonnenfinsternis aus dem Jahr 1940 die Mechanismen, mit denen auf streng logische Weise das Gewissen oder humanistische Anwandlungen eliminiert und auch die größten Grausamkeiten als absolut notwendig dargestellt werden. In einem Kammerspiel zwischen dem in Ungnade gefallenen Rubaschow mit seinem alten Kameraden Iwanow, der jetzt auf der anderen Seite des Verhörtischs sitzt, entwickelt sich ein Kampf um Rubaschows Geständnis.
Die größte Versuchung für unseresgleichen ist, der Gewalt abzuschwören, Buße zu tun und Frieden mit dem eigenen Ich zu schließen. Die Mehrzahl der großen Revolutionäre verfiel dieser Versuchung, von Spartakus bis Danton und Dostojewski. Es ist die klassische Formel des Verrats an der Idee. Die Versuchungen Gottes waren stets gefährlicher für die Menschheit als die Versuchungen des Satans. Solange Chaos die Welt beherrscht, ist Gott ein Anachronismus. Und jeder Kompromiss mit dem eigenen Gewissen Fahnenflucht. Wenn die verfluchte innere Stimme zu dir spricht, stopf dir die Finger in die Ohren. Die willkürliche Macht in den Händen unserer Regierung ist unbeschränkt und beispiellos in der Geschichte. Presse, Meinungs- und Bewegungsfreiheit sind so gründlich abgeschafft, als ob es niemals eine Erklärung der Menschenrechte gegeben hätte. Wir haben den gigantischsten Polizeiapparat der Geschichte aufgebaut, die gegenseitige Bespitzelung zu einer nationalen Institution erhoben und physische und psychische Folter zu einem wissenschaftlichen System ausgebaut. Wir peitschen die stöhnenden Massen des Landes einem theoretischen Zukunftsglück entgegen, das nur uns allein sichtbar ist. Die Kräfte dieser Generation sind erschöpft. Sie wurden in der Revolution verausgabt. Diese Generation hat sich weiß geblutet und alles, was von ihr übrig blieb, ist eine stöhnende, dumpfe, apathische Masse von Opferfleisch. Dies sind die Konsequenzen unserer Konsequenz. Mir erscheint es manchmal, als ob die Experimentatoren die Haut vom Leib des Opfers gerissen haben, sodass es mit entblößten Geweben, Muskeln und Nerven vor uns steht. Nun? Und was weiter? Siehst du nicht, wie großartig all das ist? Hat es jemals etwas Großartigeres in der Geschichte gegeben? Wir reißen der Menschheit die alte Haut vom Leibe und nähen sie in eine neue ein. Das ist freilich kein Geschäft für Leute mit schwachen Nerven. Aber es gab eine Zeit, da es dich mit Begeisterung erfüllte.
Anders als Wir, Schöne neue Welt oder 1984 ist Sonnenfinsternis kein Zukunftsroman, sondern handelt ganz direkt in der Gegenwart der Säuberungen durch die stalinistischen Schauprozesse in der Sowjetunion der 1930er Jahre. Nun haben die Verhaltenslehren der Kälte gegenüber moralischen Überhitzungen durchaus etwas für sich. Doch die moralische Unterwerfung der Hauptfigur Rubaschow geht so weit, dass er willig seiner Exekution zustimmt als dem letzten Dienst, den er seiner Partei noch leisten kann. Anders als Winston Smith, der als der letzte Mensch dem System geopfert wird, opfert sich Rubaschow selbst. Beiden gemeinsam ist, dass sie Opfer von Systemen sind, die sich selbst als Todeskulte inszenieren. Allerdings ohne Belohnung im Jenseits und im Fall von 1984 nicht einmal in einer lichteren Zukunft. Keine schöne Vorstellung.